Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich wenige Wochen nach der Geburt meines ersten Sohnes zur Nachsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin ging und sie mich über Verhütung aufklären wollte. Da hat sie mir einfach ein Foto von ihrer Familie und ihren Kindern gezeigt und gesagt, sehen Sie mal, diese beiden sind im gleichen Jahr geboren. Und dann habe ich erstmal so angefangen zu rechnen, dass das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, also das war sehr anschaulich, das Beispiel, dass man doch relativ schnell nach der Geburt wieder schwanger werden könnte.
Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft.
In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Familienplanung und Fruchtbarkeit nach der Schwangerschaft. Bevor wir aber anfangen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn hier sind in den letzten Monaten viele neue Hörerinnen und Hörer hinzugekommen und das freut uns und freut mich natürlich, motiviert mich weiterzumachen. Und ja, ich freue mich auch, wenn du unseren Podcast abonnierst, um keine Folge zu verpassen und auch gerne weiterempfehlst. Und jetzt geht's los. Nach der Entbindung ist vor dem nächsten Eisprung. What? Vielen Frauen kommt erstmal nicht so vor, als könnten Fruchtbarkeit, Sexualität und ein weiteres Kind bald wieder ein Thema sein. Doch genau wie in der Schwangerschaft, so verändert sich auch im Leben mit einem Säugling vieles im rasanten Tempo. Die Gefühlslage, der Schlaf, die Wiederkehr der Fruchtbarkeit und auch die Lust auf Sex. Besser also, du bereitest dich frühzeitig auf das Thema Familienplanung nach der Schwangerschaft vor. Deshalb geht es heute darum, wann man eigentlich wieder fruchtbar sein könnte nach der Geburt. Ab wann es Sinn macht, sich über Familienplanung Gedanken zu machen, wann und wie die Liebe eigentlich wieder im neuen Alltagsleben mit Baby Platz hat, beziehungsweise wann der Zyklus überhaupt wiederkommt. Zu diesen Themen spreche ich jetzt mit Dr. Nils van der Römer, dem medizinischen Direktor von DAISY, einem intelligenten Zykluscomputer. Nils ist Biologe, Autor mehrerer medizinischer Publikationen und hat seine Forschungsergebnisse zum Thema natürliche Familienplanung auf verschiedenen internationalen Konferenzen vorgestellt. Außerdem ist er Vater von 2 Kindern. Herzlich willkommen, lieber Nils.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich wenige Wochen nach der Geburt meines ersten Sohnes zur Nachsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin ging und sie mich über Verhütung aufklären wollte. Da hat sie mir einfach ein Foto von ihrer Familie und ihren Kindern gezeigt und gesagt, sehen Sie mal, diese beiden sind im gleichen Jahr geboren. Und dann habe ich erstmal so angefangen zu rechnen, dass das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, also das war sehr anschaulich, das Beispiel, dass man doch relativ schnell nach der Geburt wieder schwanger werden könnte. Ab wann soll man sich denn wieder Gedanken machen über Verhütung und Familienplanung?
Ja, also es ist einmal so, dass es tatsächlich Studien gibt, die gezeigt haben, dass wenn man nicht stillt, dass man nach bereits 21 Tagen die Menstruation, also auch der Eisprung, wieder zurückgekommen ist, also wiedergekehrt ist. Also mit dem ersten Eisprung ist man auch wieder sofort fruchtbar.
Wenn man gar nicht stillt.
Richtig. Und es kommt auch sehr darauf an, also es gibt ja sozusagen das Stillen an sich als Familienplanung, aber es ist wirklich wichtig, dass das durchgehend durchgezogen wird. Das bedeutet, stillen alle 4 Stunden, keine Schnuller, keine Pause und auch feste Nahrung. Also sobald das Stillen oder die Stillintensität abnimmt, nimmt die Fruchtbarkeit relativ zügig wieder zu. Wann der erste Eisprung da ist, ist sehr schwierig zu sagen, kündigt sich eben eigentlich auch nicht an. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man durchgehend stillt tatsächlich. Dann besteht ein gewisser Schutz, also vor dem nächsten Eisprung.
Auf das Stillen wollte ich gleich nochmal eingehen. Kann man denn auch schwanger werden, wenn man noch gar nicht wieder eine Periode hatte? Also ich kenne ein Paar, die sind beide Ärzte und da ist sie plötzlich wieder schwanger geworden und also sie hatte keine Periode, aber ist das jetzt eine Riesenausnahme oder wenn sich der Zyklus noch nicht eingependelt hat, wie geht das oder was muss man da beachten?
Naja, also es ist so, dass vor der Periode der Menstruation der Eisprung wiederkommt und eben wann das passiert, kann man eigentlich nicht voraussagen. Also man weiß, dass es im Durchschnitt etwa 4 Monate dauert, bei Frauen nach der Geburt, aber hier eben das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dieser Durchschnittswert, wie viel gestillt wird. Es gibt ja auch Frauen, die nicht stillen können. Da kann man davon ausgehen, dass der Eisprung relativ schnell wiederkommt. Und wenn man den Geschlechtsverkehr hat, auch vor der ersten Menstruation genau diesen Tag abpasst, kann es durchaus zu einer schnellen Schwangerschaft wiederkommen. Also ganz klar.
Und wie lange dauert das eigentlich, bis sich der Zyklus sonst wieder einpendelt? Das hängt dann auch wieder davon ab, ob man stillt oder nicht, ne?
Ganz genau, das hängt sehr davon ab, aber es ist beschrieben, dass vor allem die erste Menstruation, die nach der Geburt wiederkommt, sehr intensiv ist, also mehr Blut, als man das gewöhnt ist, auch oft schmerzhaft. Aber im Durchschnitt dauert es etwa 8 Monate, bis man wieder ein relativ regelmäßigen Zyklus hat. Ich sage hier relativ, weil der Zyklus ja extrem individuell ist. Aber ich sag mal, einen Zyklus hat, wie man ihn kannte. Dauert im Durchschnitt etwa 8 Monate. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es länger. Aber grundsätzlich das liegt einfach auch am Hormonhaushalt, der sich auch wieder einpendeln muss. Östrogen ist, solange gestillt wird, wird das Hormon Prolaktin ausgeschüttet. Und Prolaktin unterdrückt das Hormon Östrogen und Östrogen ist maßgeblich für den Eisprung zuständig. Und bis sich das alles wieder eingependelt hat, also bis man weniger stillt, bis das alles zurückkommt, dauert es im Durchschnitt etwa 8 Monate. Kann man so sagen.
Okay, nochmal zu diesem Mythos, dass man, wenn man Vollzeit stillt, nicht schwanger werden kann. Also es gibt ja auch viele, die auch das ne, als Familienplanung fast betreiben. Nein, aber ja. Sie stillen Vollzeit und sind sich da relativ sicher. Also wie sicher kann ich da sein? Du sagtest schon, es hängt von ganz vielen Faktoren ab.
Ja. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen der Welt diese Art der Familienplanung verwenden, schon aus ökonomischer Sicht, nämlich so ziemlich die komplette, wie man sie früher genannt hat, dritte Welt, Südostasien, ist das ganz normal, dass Frauen sehr lange und intensiv stillen, einfach weil sie wissen, dass sie dann nicht sofort wieder schwanger werden können und auch in Teilen wollen. Aber natürlich, also das ist absolut richtig, dass wenn ich intensiv stille, dass ich nicht schwanger werden kann. Das gab im Mittelalter, hat man das immer, waren es ja die Ammen, die man oft, oder gut situierte Frauen haben ihre Kinder an Ammen weitergegeben. Ja. Diese Ammen sind gar nicht selbst schwanger geworden, teilweise, weil sie durchgehend irgendwelche Säuglinge für andere Frauen gestillt haben. Jetzt das Beispiel von Hildegard, das war die Frau Karl des Großen, die hat innerhalb von 10 Jahren 9 Kinder bekommen und alle Kinder an Ammen weitergegeben und ist dann, glaube ich, mit 26 Jahren gestorben.
Die Frau des Karls des Großen oder die Amme?
Nein, tatsächlich die Frau. Also die hat in 10 Jahren 9 Kinder bekommen und hat aber alle Kinder dann sofort nach der Geburt abgegeben an Ammen und war dann einfach extrem schnell wieder fruchtbar und hat auch ihren Eisprung wieder gehabt und ist entsprechend wieder schwanger geworden.
Aber sie war völlig erschöpft und ist dann leider ganz früh gestorben.
Ich meine, das ist ja
10 Jahre, 9 Kinder, das ist ja unglaublich.
Das ist ja auch für den Körper, ist das ja, also das ist ja schon einfach, also jedes Mal wieder ist das ja auch ein Stück weit eine Tortur tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass eine Schwangerschaft den einen oder anderen so komplett, wie soll ich sagen, nichts ausmacht.
Das ist schon irre.
Ja, und das ist schon extrem intensiv. Und es gab tatsächlich auch in dem Fall Männer, die das festgestellt haben, die gesagt, okay, wenn man stillt, scheinbar kriegen die Frauen keine Menstruation oder verspätete Menstruation. Und da wurden dann Anfang des 19. Jahrhunderts auch Bücher drüber geschrieben. Und zwar, dass wenn man einfach unabhängig von der Geburt die Brustwarzen so stimuliert, dass irgendwann Milch rauskommt, dass diese Frauen tatsächlich auch keine Menstruation bekommen und entsprechend nicht schwanger werden können. Das ist dann relativ schnell wieder verworfen worden, aber das war mal eine Wissenschaft tatsächlich für sich. Und das nannte sich erotische Laktation. Also war ein deutscher Flugpionier, der Butterstedt hieß, der daran intensiv gearbeitet hat. Aber er hat es irgendwann wieder aufgegeben.
Eine verrückte Methode.
Ja, also gut, ich meine, damals gab es noch, ich meine, klar, die wussten auch, irgendwie ist es blöd, wenn man andauernd quasi Kinder bekommt.
Ja.
Und da ist so alles mögliche versucht worden. Das gibt es auch es ist auch in der Medizin, in der chinesischen Medizin beschrieben. Ähnliche Methoden, also das ist nicht ganz, wie soll ich sagen, ganz neu.
Und wenn man jetzt eben nicht stillt, dann kann man theoretisch ab dem ersten Eisprung wieder schwanger werden, ja?
Ja, absolut. Also sobald der erste, du hast ja das Beispiel von deiner Freundin und Ärztin erzählt, absolut. Also es ist, man kann theoretisch nach 3 Wochen wieder schwanger werden, wenn das überhaupt gewollt ist. Also viele Frauen und auch Ehepaare müssen sich erst einfach mal die Zeit nehmen, den neuen Ehrenbürger zueinander zu finden, auch körperlich wieder fit zu werden. Eine Geburt ist ja nicht so ein einfaches Ding, nicht immer. Und tatsächlich ist es aber so, dass es jetzt schon einige Studien gibt, die wirklich darauf hinweisen, dass das man zwischen dem ersten und zweiten Kind oder zweite und dritte Kind, je nachdem, einfach dem Körper auch Zeit geben sollte. Also klar, man kann schnell wieder schwanger werden, der Eisprung kommt wieder, wenn man nicht stillt. Es ist eine andere Frage, ob das auch gesund für Mutter und Kind ist, ob man sofort wieder schwanger wird. Es gibt Hinweise, ich meine, die Prozentzahlen sind immer noch klein, Gott sei Dank, aber es gibt Hinweise, dass eine frühe Schwangerschaft nach der Geburt, eine nächste Schwangerschaft, einfach auch zu Komplikationen führen kann.
In der Schwangerschaft.
In der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft für Frau und Kind. Und das ist idealerweise, dass man sich 6 bis 12 Monate Zeit nehmen sollte, dem Körper Zeit geben sollte, sich einfach auch zu erholen. Aber wir reden hier von 1-2%igem Risiko. Es ist immer noch klein, aber das Risiko ist einfach erhöht.
Ja, ich denke auch, dass die meisten Paare oder vor allem die Frauen, die eben gerade erst ihr Kind bekommen haben, eben sich wirklich erstmal, wie du sagst, ja, von der Geburt erholen müssen und wollen. Und gerade wenn da so ein kleiner neuer Erdenbürger ist, den man erstmal kennenlernen möchte, ist jetzt vielleicht Sex nicht der allererste Gedanke. Und oft ist dann eher so das Schlafbedürfnis wichtig, ja, und sich da einzupendeln, neuen Rhythmus zu bekommen, das ist eine super turbulente erste Zeit und da ist der Fokus oft ja ein bisschen auf anderen Dingen. Wenn es aber eben doch so ist und vielleicht sogar schon der Wunsch nach Nähe, nach Sex im Wochenbett aufkommt, was ist da zu beachten?
Kann ja nur aus, sagen wir mal, der eigenen Erfahrung sprechen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man miteinander darüber spricht, dass man extrem einfühlsam ist. Ich glaube, wie gesagt, auch gerade im Wochenbett brauchen Frauen und auch Mütter einfach ihre Zeit, um auch Wunden zu heilen tatsächlich. Aber ja, wenn man zueinander findet, ist es wichtig zu wissen, dass es oftmals zu einer gewissen Scheidentrockenheit kommt. Das liegt vor allem am nicht vorhandenen Östrogen. Das hatte ich vorhin schon erwähnt mit dem, also das Prolaktin unterdrückt das Östrogen und Östrogen ist vornehmlich für die Scheidenfeuchtigkeit verantwortlich. Also das sollte man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich meine, es gibt auch Vorteile. Es ist Sex setzt Glückshormone frei. Es kann sogar, also endogenes Cortisol wird freigesetzt. Es kann sogar entzündungshemmend wirken. Es ist Sex ist auch beziehungsfördernd. Ich glaube, es ist für viele neue und auch Eltern, also erfahrene Eltern, jedes Mal wieder, man muss auch als Paar wieder zu sich finden. Und ich glaube, dass das schon helfen kann, wenn das beide auch wollen. Also für den einen ist das früher, für den anderen ist das später.
Ja, es sollten einfach keine Schmerzen.
Ja, aber man sollte auch auf jeden Fall drüber sprechen. Keine Schmerzen, natürlich. und über seine Bedürfnisse sprechen. Ich glaube, das ist das A und O, wenn es um das Thema, ja, Sex nach der
Und das ist ja tatsächlich interessant, dass dann eben Oxytocin, so das Liebeshormon, freigesetzt wird, ja. Und das ist ja das gleiche Hormon, ja, ne, was dabei freigesetzt wird, wie auch beim Stillen. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Milch raussprudelt, ne?
Ja, also nochmal, das ist ja ein ganzer Cocktail, der bei Sex, ja, freigesetzt wird. Und ja, man sagt dem Oxytocin ja auch nach, dass es schlaffördernd, entspannt, antidepressiv ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern von einmal Sex diese Förderung verspricht, aber es ist einfach, glaube ich, wenn das beide wollen, kann das sehr gut sein. Wenn einer der Partner irgendwie sagt, das sind ja auch im Übrigen ganz oft Männer, die da einfach auch erstmal Schwierigkeiten haben, wenn da ein kleines Baby ist und man gerade auch vielleicht bei der Geburt dabei war, die sich auch erstmal wieder, ja, annähern müssen.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Dazu haben wir einiges auch in unserem Hey Papa Geburtsvorbereitungskurs, dass es wirklich für einige, gerade Männer, frischgebackene Väter, nicht so leicht ist, eben nach der Geburt da wieder einen Zugang zu finden, gerade wenn man seine Partnerin ganz anders erlebt hat, wenn man da vielleicht einiges an Blut und was ich was allem gesehen hat, dass man wirklich nochmal ganz neu wieder zueinander finden muss.
Ja, also ich hatte, es gibt da wirklich auch einige Studien, dass das, man denkt das immer erst nicht, aber man, dass es, also dass die Männer oft mehr Schwierigkeiten haben, auch als sie sagen. Mhm. Ja, dass das alles einfach nicht so normal ist. Und ich, wie gesagt, ich glaube, da komme ich zum ersten Punkt nochmal zurück. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man da einfach drüber spricht. Ja. Ja, dann sagt, hey, hör mal zu, ich bin da einfach noch nicht so weit. Das auch, da kommt der ganze, möglicherweise schlaflose Nächte. Gerade ihr Frauen seid ja mehr oder weniger dann rund um die Uhr im Einsatz. Und ja, ich glaube, das ist das tatsächlich das A und O.
Genau, da einfach offen zu sein. Ab wann kann man denn eigentlich mit dem Zyklus-Tracking wie mit Daisy wieder beginnen?
Also wir von Daisy, wir empfehlen, dass man einfach nach 6 Wochen wieder anfangen sollte, weil davor ist einfach durch das Wochenbett, durch die komplett, die Hormone stehen Kopf quasi. Die Plazenta ist nicht mehr da, es muss alles wieder erstmal seinen Rhythmus finden. Es macht wenig Sinn. Tatsächlich kann man, wie ich ja schon zum Anfang gesagt habe, nach 3 Wochen theoretisch kommt der Eisprung zurück. Aber also wir empfehlen nach 6 Wochen, wenn man das möchte, wenn es die Nächte hergeben, wieder mit dem Zyklus-Tracking anzufangen. Es ist dann ganz interessant zu sehen, wie der Zyklus wieder zurückkommt. Ja, man sieht den Eisprung, man sieht auch die Hoch- und Tieflagen wieder, die auf Basis der Temperatur. Und ja, also wenn das gewollt ist oder wenn wir kriegen oft Anfragen, sagen wir, ist eine gute Zeit, nach 6 Wochen wieder anzufangen. Mit dem Zyklus-Tracking, wenn man das möchte. Und eben auch, was ganz wichtig ist, Lust auch dazu hat, ja, oder man einfach manchmal ausschlafen muss oder sagt, ich schaffe das jetzt einfach nicht, dann wartet man eben so lange, bis man sich wieder ready dafür fühlt.
Genau, wir hatten das Thema vorhin schon mal, und zwar, es gibt ja wirklich auch Paare, die wünschen sich relativ schnell danach schon wieder ein Geschwisterkind, ja, ja. Und du sagtest ja, es dauert eigentlich so 8 Monate, bis sich der Zyklus eingespielt hat. Es kann ja aber eben auch, wenn man stillt, viel länger dauern. Also welche Wartezeit muss man sich da einstellen, was ist noch normal und was macht man, wenn der Kinderwunsch da nicht so schnell wie erhofft in Erfüllung geht?
Ja, also es kommt natürlich ganz stark darauf an, wie auch die Geburt verlaufen ist, muss man ganz klar sagen. Also allgemein der nächste Kinderwunsch, ich meine, es ist ein Kaiserschnitt, ist etwas anderes als eine einstündige, schnelle Geburt. Und es kann ja auch zu Komplikationen kommen. Also das ist so pauschal nicht zu sagen, sondern es kommt wirklich auch darauf an, wie die Geburt verlaufen ist, also ob es Narbengewebe gibt und so weiter, wie schnell dann auch der Eisprung zurückkommt, ob es eine Nachbehandlung gibt. Das sind alles, ist extrem individuell. Ich kann immer nur das sagen, was Studien sagen oder wo man vom Durchschnitt spricht. Und wie schon zu Anfang gesagt, also im Durchschnitt braucht es etwa 4 Monate bei stillenden Müttern. Also da wissen wir nicht, wie lange und wie intensiv die gestillt haben, aber man spricht so von 4 Monaten, dass die Eisprünge bei allen wieder zurück waren. Ja, also da, in Deutschland. Das ist auch kulturell komplett unterschiedlich. Nochmal, es gibt viele, viele Länder außerhalb jetzt, sag mal, der westlichen Welt, wo es selbstverständlich ist, dass man Kinder sehr lange stillt. Das hat auch einmal ernährungstechnische Gründe, aber auch familienplanungstechnische Gründe. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also es ist einmal es ist ein kultureller Aspekt. Ich glaube, es ist ein psychologischer und auch ein physiologischer Aspekt, eben wie der Körper die Geburt verkraftet hat und ob man überhaupt bereit ist für das nächste Kind.
Ob der Körper auch bereit ist.
Ob der Körper bereit ist. Der Körper hat oder die Natur hat im Laufe der Evolution interessante Feedback-Loops eingebaut bei sowas. Also der Körper muss wirklich bereit sein und da ist auch tatsächlich die Psyche spielt da eine extrem große Rolle.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, das hat auf jeden Fall weit mehr als 4 Monate gedauert, bis der Zyklus wieder zurück war. Wobei, ja gut, ich habe länger gestillt und ja, das hat dann natürlich auch einen Einfluss.
Ja, genau. Ja, natürlich. Also ich weiß zum Beispiel auch, aber jetzt mal völlig unabhängig, dass bei unserem zweiten Kind hat es tatsächlich auch etwas länger gedauert, bis meine Frau dann auch wieder schwanger geworden ist. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, extrem individuell und hat auch viel damit zu tun, was vorher war. Also das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Also sagen, hey, ja, 2 Monate und es läuft. Das wäre, glaube ich, falsch an der Stelle.
Aber welche Faktoren spielen denn da bei der Fruchtbarkeit noch eine Rolle? Weil vielleicht hat das ja genau vorher in der Konstellation auf natürlichem Wege geklappt. Und beim nächsten Mal ist das ganz schwierig.
Also genau, wie eben schon angesprochen ist die physische Fitness vom Körper ganz, ganz wichtig. Also dass man einfach gesund ist und das sollte man auch unbedingt mit einem Arzt immer besprechen, allgemein vom Kinderwunsch. Es ist sehr ratsam, einfach, dass man einen Kinderwunsch hat mit seinem oder Facharzt Gynäkologin, zu besprechen, mit der Gynäkologin, einfach um körperliche Schäden oder was auszuschließen. Also manchmal sind es oft Kleinigkeiten, eine Schilddrüsenunterfunktion oder sowas, die man sehr leicht behandeln kann und die extrem förderlich sind auf dem Weg zum Wunschkind.
Das ist ganz, ganz wichtig, diese Schilddrüsenwerte sich genau anzusehen. Ne? Das wird oft vernachlässigt.
Richtig, ja. Das wird oft vernachlässigt. Oftmals ist es einfach man weiß, dass es einen Zusammenhang zwischen einem längeren Kinderwunsch gibt und einer Schilddrüsenunterfunktion. Und es gibt hier auch sogar ein Nord-Süd-Gefälle, weil oft ist eine Schilddrüsenunterfunktion geht einher mit einem Jodmangel. Und das ist etwas, was man relativ leicht, beheben kann. Aber oft
du meinst jetzt Nord-Süd-Gefälle, dass die Leute, die an der Nordsee zum Beispiel leben, da weniger Probleme mit haben, oder?
Genau, es ist bekannt, dass beispielsweise im Alpenraum häufiger zur Schilddrüsenunterfunktion gibt als an der Nordsee. Also das liegt einfach auch tatsächlich an der Ernährung. Es ist in der Nordsee sicherlich gängiger, beispielsweise Fisch zu essen und solche Sachen, als im alpinen oder südlichen Raum auch. Und also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und auch alle Frauen, die uns anfragen bezüglich dem Kinderwunsch, wird von uns immer empfohlen, wirklich den Arzt einfach einmal aufzusuchen, um alles abzuchecken. Das ist ja, das kann ja nie verkehrt sein. Das ist ja kein Verkaufsgespräch oder sowas. Zum einen und zum anderen spielt tatsächlich die Psyche eine ganz große Rolle. Und ich weiß nicht, ob das manchmal so erkannt wird, aber die Psyche an sich spielt eine große Rolle beim Kinderwunsch. Also nicht nur, dass man körperlich fit ist, sondern es gibt beispielsweise, wir haben Anfragen von Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass das Kind im August zur Welt kommt, weil das eben passt für Kindergeburtstage. Das ist schwierig zu planen.
Wenn man sich dann so einen Druck macht.
Der Körper, der Druck sorgt dafür, dass man auch unbewusst Cortisol aus den Nebennieren ausgeschüttet wird, das Stresshormon, und dass sich Progesteron, was vornehmlich dafür verantwortlich ist, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, und Cortisol sich mehr oder weniger den gleichen chemischen Grundbaustein teilen. Nur dass das Cortisol tausendfach affiner, das ist schneller an diesen Boden, an dieser Chemikalie. bedeutet, dass wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird, es weniger da ist für Progesteron. Es ist ein Feedback-Loop der Natur, die sagt, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du auf der Flucht bist, wenn Gefahr droht, ist es einfach keine Zeit für eine Schwangerschaft. Und wir sehen das oft, dass sich der Eisprung beispielsweise verschiebt. Es gibt da die verschiedensten Bereiche, auch zum Beispiel Sportler, die in der Wettkampfphase sind, sieht man im Ende das Gleiche. Es ist das gleiche Hormon, das Cortisol, das extrem ausgeschüttet wird. Der Eisprung verschiebt sich, teilweise fällt die Menstruation ganz aus. Das ist, wenn es nur um den Kinderwunsch geht, sicherlich nicht so extrem, aber es kann auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und hier sollte man auch einfach ganz, ganz, ganz wichtig mit seinem Partner reden über Erwartungen und Wünsche. Wollen wir beide wirklich jetzt sofort ein Kind oder ein zweites Kind beispielsweise auch, weil das erste einfach, das ist ja ein Abenteuer, das ist ja ein komplett, jeder, die Eltern geworden sind, die können berichten, dass das ein kompletter Neuanfang ist und alles einmal umgedreht wird, geschüttelt und dann neu starten.
Ja.
Also zumindest war das bei uns so. Unser irgendwie tatsächlich gefühlt langweiliges und ruhiges Leben ist
auf den Kopf gestellt worden.
Komplett auf den Kopf gestellt. Wir sind super glücklich mit unseren beiden Kindern. Schlimm und schlimmer.
Genannt. So heißen sie, ja?
Ja. Aber dennoch man muss in die Rolle reinwachsen, Mütter wie Väter. Das ist am Anfang, ich war auch komplett wow. Ja. Und da ist manchmal, wie gesagt, die Erwartung, dass wenn beispielsweise der Mann viel auf Dienstreise ist und dann kommt er nach Hause und sagt, hey, lass uns mal ein zweites Kind und weiter. Das ist oft für dann die Mutter, die rund um die Uhr für den kleinen, für das kleine Kind da ist. Ist das einfach auch Angst teilweise?
Ja, das geht halt einfach nicht auf Knopfdruck.
Wie soll ich das schaffen? Mhm. Ja. Und ich glaube, dass da ähnlich wie bei Geschlechtsverkehr im Wochenbett ganz, ganz viel miteinander gefragt ist. Und nicht der Terminplan, weil das ist im Zweifel kein guter Ratgeber.
Ja, das denke ich auch. Und sich da auch zu entspannen, wenn der Kinderwunsch so groß ist, ist ja auch nicht einfach zu sagen, jetzt entspann dich doch mal. Auf Knopfdruck geht das auch schlecht, ne?
Das funktioniert
nicht. Also gerade wenn man schon ein kleines Kind hat, dann ist halt auch dir nicht viel Zeit für Entspannung. So, ich meditiere mal kurz und mache mal hier eine Atemübung. Da muss man ja auch erstmal die Gelegenheit zu haben, ne?
Ja, man kann immer leicht sagen, Urlaub und Wein macht Kinder. Aber in der Wahrheit, es ist ja nicht zufällig, dass die zweiten Kinder oft Unfälle im positiven Sinne sind. Also wo man dann einfach gesagt hat, wir machen mal, wir verzichten auf irgendwie eine Verhütungsmethode und wir schauen mal, das klappt meistens, also tatsächlich am besten. Oftmals schneller, als man denkt.
Wichtig ist halt, dass man wirklich regelmäßigen Verkehr hat und nicht so gelegentlich.
Genau.
Ja.
Ja, ganz genau. Also das muss jeder für sich selbst wissen. Das kann man ja beispielsweise mit unseren Zykluscomputern wie Daisy sehr gut tracken. Und ich sag mal, wenn man weiß, wann man seinen Eisprung hat und sich mit seinem Zyklus beschäftigt, spricht man von einer 20% erhöhten Chance, schwanger zu werden. Also man muss wissen, dass man pro Zyklus, wenn beide Partner gesund sind, pro Zyklus ist die Chance, liegt so bei 25%, dass wenn man an gezielt vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr hat, dass man auch schwanger wird.
Ist das dann altersabhängig, diese Prozentzahl nochmal? Ja.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist, also ich sag mal, also ab 35 ist es schon so, dass die Fruchtbarkeit tatsächlich abnimmt. Das bedeutet nicht, dass man nicht mehr Eltern werden kann. Das ist ganz klar hier unterstrichen. Aber jetzt einfach von der reinen Biologie her...
Du meinst aber das mütterliche Alter jetzt, ne?
Das mütterliche,
also beide über 35.
Also genau, also natürlich bei Männern. Männer können, solange sie leben, tatsächlich Nachkommen zeugen. Aber es wird auch nicht einfacher, sag ich mal. Dennoch haben wir, muss man auch ganz klar sagen, also beispielsweise bei uns, bei Daisy in unserer Datenbank, ist das Durchschnittsalter der Mütter 32. Also das geht, ich finde, also das hat überhaupt nichts zu heißen. Es ist einfach nur ein biologischer Fakt, dass man reproduktiv älter wird. Das ist so. Und ja, aber dann trotzdem steht dem Kinderwunsch eigentlich, denke ich, nichts im Wege. Und was ganz, ganz positiv ist und was sich jeder, finde ich, wissen sollte, ist, dass in Deutschland 96% aller Paare, die einen Kinderwunsch haben, auch ob es früher oder später ist, auch zum Kinderwunsch kommen. Und ich finde, diese Zahl macht unheimlich Mut. Also es ist keine Rocket Science. Es ist, manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller, manchmal ist es ungeplant, manchmal ist es geplant. Aber schlussendlich kommen die allermeisten Paare zum Ziel. Und ich finde, das ist, sollte allen Eltern oder werdenden Eltern oder Eltern mit Paaren mit Kinderwunsch einfach auch Mut machen.
Ich glaube, dass es wichtig ist, zum einen wirklich, wie du sagst, den Zyklus sehr genau zu kennen und zum anderen aber auch wirklich einen Spezialisten, eine Spezialistin zu Rate zu ziehen, wenn es nicht klappt, und da nicht ewig mit zu warten. Ach, das wird schon, bis man dann völlig frustriert ist, sondern einfach rechtzeitig alle Faktoren zu checken und eben auch seinen Lifestyle ein bisschen umzustellen, ne? Wenn man
absolut. Ja. Und auch hier sollte man von Wünschen, ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, jetzt man unabhängig von allem wirklich die Kommunikation mit dem Partner, also Enttäuschung und so weiter, auch wirklich drüber reden und sagen, hey, für mich ist das auch irgendwie schlimm, aber es wird schon. Und lass uns doch mal zusammen jemand aufsuchen, weil tatsächlich ist auch oft, wenn es zur Unfruchtbarkeit kommt, 50% liegen auch an Männern. Aber die Männer gehen unheimlich ungerne oder setzen sich mit dieser Wahrheit auseinander.
Die gehen da nicht so gerne die Reproduktionsmedizin.
Ja, Frauen gehen ja regelmäßig zum Gynäkologen. Also ich glaube, Männer gehen erst später zum Urologen. Oder oft, wenn irgendwas vorliegt oder so. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass man sagt, hey, wir wollen das zusammen, also müssen wir auch irgendwie, wenn es nicht klappt, zusammen zum entsprechenden Experten. Oder eine
Kinderwunschklinik, genau.
Zum Beispiel auch, ja, absolut.
Hast du denn sonst noch Tipps zum Thema Familienplanung und Fruchtbarkeit nach der Schwangerschaft? Du hast uns ja schon ganz viele gegeben, aber vielleicht gibt es ja noch was, du uns noch mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, wie du schon gesagt hast, habe ich auch schon gesagt, das Wichtigste ist, Fruchtbarkeit sollte immer beide Partner beschäftigen. Und da ist es natürlich, wie gesagt, ich arbeite bei einer Firma, die Daisy Zykluscomputer baut und vertreibt. Hier kann das eine ganz, ganz große Hilfe sein, ja, dass man auch mit seinem Partner über Fruchtbarkeit spricht und sagt, hier, guck, in der und der Zeit bin ich fruchtbar, in der und der bin ich es nicht. Ich glaube, dass es ja ganz, ganz wichtig ist, dass erstmal die Kinder ankommen nach der ersten Geburt oder sie auch ankommen lassen. Ich meine, es ist kein leichtes Thema. Wie lange sollen die Geschwister auseinander sein? Sollen sie ganz eng beieinander sein? Haben sie dann beide die gleiche Aufmerksamkeit? Sollen sie ein bisschen weiter auseinander sein? Ich glaube, oder ich kann jedem nur mit auf den Weg geben, ja, sprecht miteinander, sprecht es auch mit einem Experten ab. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Viele wollen das ja auch so, wie es gerade auch in den Lebensabschnitt, ne, oder die Lebensplanung passt, auch gerne so mit einplanen. Jetzt ist da gerade der perfekte Zeitpunkt und das macht ja natürlich Druck.
Das macht Druck und ich meine, ich weiß nicht, inwiefern man den Druck nehmen kann. In den USA gibt es schon solche Sachen wie Social Egg Freezing. Da kann man so stehen, wie man möchte. Es ist dort schon gängig, weil man sagt, ich glaube, das war bei Facebook oder ich glaube bei Facebook oder Google, wo sie gesagt haben, die Firmen, die ihren, also Frauen das Verfügung quasi gestellt haben, haben gesagt, wir brauchen dich in dem Alter. Aber ob das ethisch so vertretbar ist,
schwierig.
Das lasse ich jetzt einfach mal offen, die Frage. Das muss jeder für sich selbst. Also ich finde es komisch, wenn wir in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr dafür für eine Familie haben. Und hier müsste eigentlich ein Umdenken stattfinden, dass man eher sagt, wie können wir, es sind ja immer noch tatsächlich Frauen, die hauptsächlich die Familienplanung, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Last haben. Wie können wir es machen, dass man das miteinander kombinieren kann? Ja, ich meine, wir haben in der Pandemie gelernt, dass Homeoffice ist absolut eine Möglichkeit, oder auch Kindergärten. Also dass es große Firmen die Möglichkeit von Kitas und Kindergärten bieten. Und ich glaube, hier muss auch ein gesellschaftliches Umdenken einfach nach wie vor stattfinden. Und es kann nicht sein, dass man Egg Freezing anbietet und sagt, okay, und wenn du dann 40 bist, kriegst du irgendwas aus dem -80er Gefrierschrank. Oder auch Leihmutterschaften und solche Sachen werden ja dann da angeboten. Das finde ich schon abstrakt, muss ich sagen. Ethisch nicht
ganz unbedenklich.
Persönlich. Persönlich bedenklich. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns fragen müssen, wie wir unsere Gesellschaft dahin kriegen, dass es eben keinen Druck gibt, sondern dass das ein Vergnügen ist und dass das normal ist.
Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort, muss ich sagen. Dass wirklich auch in der Gesellschaft, auch in der Politik, in der Wirtschaft was passieren muss, damit wir ein bisschen kinderfreundlicher werden.
Wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Das weiß jeder, der selbst Kinder hat.
Familienpolitik. Sag nochmal bitte, wo man euch eigentlich findet.
Genau. Also Daisy als Zykluscomputer Fertility Tracker findet uns im Internet auf daisy.me. Man findet uns, also unser Büro ist in Zürich und schaut auf unsere Homepage, schaut euch an, was wir machen. Ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns E-Mail schreiben, wir sind für euch da, für alle Fragen, die ihr habt. Und wir freuen uns über alle Frauen, die sich mit ihrem Zyklus, mit sich beschäftigen und freuen uns natürlich über alle Fragen, die ihr habt. Meldet euch bei uns.
Und auf Instagram findet man euch auch.
Ja, auf Instagram findet ihr uns unter daisy.zykluscomputer. Und da gibt es immer ganz, ganz viele neue Informationen rund um das Thema Zykluscomputer, aber auch um das Thema Female Empowerment. Was so ansteht, ist eine super Plattform dafür.
Dann sagst du bitte noch einmal kurz, wie man Daisy schreibt.
Daisy schreibt man wie Day und Synchronization, DAYSY.
Das sollte man auf jeden Fall wissen. Ja. Super, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview und die vielen Infos. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute.
Dir auch, liebe Sarah. Und vielen, vielen Dank für die nette Moderation. War super nett mit dir. Danke.
Danke, mach's gut.
Ciao.
Ciao. Das war unser Podcast mit Nils van der Römer. Und wenn du noch Fragen, Anregungen hast oder andere Themenvorschläge, schreib mir einfach unter info@kelea.de. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kelea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kelea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.